Allerdings, es gibt große Studien sogar von Mercer und mehrere Studien, ich habe auch es in meinem Buch, dass im Unternehmen Neugierde ist grundsätzlich verboten. Es ist ein Tabuthema. Es wird nicht gern gesehen, dass man neugierig ist. Grundsätzlich. Neugierde ist überhaupt in unserem Kulturkreis ist eigentlich ein ambivalentes Thema. Es ist überhaupt nicht klar, dass es positiv ist, dass man neugierig ist. Ja, es ist Curiosity killed the cat, ne?
Suits and Sneakers. Der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Die Welt wird immer komplexer. Schon ein Blick auf die zuletzt schwächelnde Automobilindustrie verrät, verschiedene Wirtschaftsbereiche sind über Landesgrenzen hinweg eng miteinander verknüpft. Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern unsere Arbeiten und miteinander zusätzlich. Welche Führungspersönlichkeiten brauchen Unternehmen, um in diesem komplexen Umfeld zukunftsfähig zu machen? Die Antwort unseres heutigen Gasts ist ganz klar. Es braucht Polymaten. Polymaten? Was ist das denn? Und was passiert, wenn Polymaten Unternehmenswerte auf den Prüfstand stellen und den Arbeitsalltag neu definieren? Mein Name ist Joy Edwin Tanaraccia und bei mir ist Harald Fortmann.
Moin auch von meiner Seite. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers, die Folge Nummer 9. Unser heutiger Gast hat das beliebte Buch Warum Polymat geschrieben und gilt als Pionierin auf dem Gebiet der Polymatie. Einem Feld, das sich der Erforschung von Multispezialisten widmet. Sie kombiniert ihre langjährige Erfahrung als HR-Professional mit einem intensiven Engagement in der KI-Ethik und bietet so ganz neue Perspektiven auf die Zukunft der Arbeit und die Frage, welche Führungspersönlichkeiten es künftig eigentlich braucht. Willkommen, Axinia Star, zum Podcast Suits & Sneakers.
Danke für die Einladung, Harald und Joyce. Freut mich sehr, heute dabei zu sein.
Axinia, du hast mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Talentakquise, Verwaltung und Entwicklung. Dabei ist dir aufgefallen, es gibt Menschen, Polymaten, die die Welt, wie wir sie kennen, geprägt haben, über die aber wenig geforscht und gesprochen wird. Aber was sind eigentlich Polymaten und wie bist du auf die Idee gekommen, sie zu erforschen?
Ja, eigentlich bin ich nicht durch meine direkte professionelle Tätigkeit dazu gekommen, sondern über meine polymatische Tätigkeit, und zwar mein Engagement für alternative Bildungswege, weil ich vor vielen Jahren eine Privatschule gründen wollte und dafür eine Forschung betrieben habe, was man anders machen kann. Und da stieß ich auf das Thema. Eigentlich in meiner Erfahrung mit Personal, da ist mir einfach immer wieder aufgefallen, dass es besondere Menschen gibt, aber ich hatte null theoretische Grundlagen dazu, sagen wir so. Ich habe nur gemerkt, dass wenn ich Menschen eingestellt habe, dann habe ich immer tatsächlich darauf geschaut, dass sie besondere Interesse hatten. Zum Beispiel, wenn ich zwei gleichwertige Profis hatte, dann würde ich jemanden nehmen, der zum Beispiel interessante Hobbys hat. Ich bin da intuitiv davon ausgegangen, dass dieser Mensch möglicherweise etwas mehr mitbringt. Es war absolut intuitiv. Ich hatte null Ahnung, was das heißt. Jetzt weiß ich das. Und ja, was heißt ein Polymat? Ein Polymat ist jemand, der, wie es schon kurz erwähnt wurde, ist ein Multispezialist. Das bedeutet, dass jemand, der in mehreren Domains, sagen wir mindestens ab zwei, drei, meistens ab drei, gründlich gut tiefe Kenntnisse hat. Das bedeutet, was sind Domains? Domains, es ist nicht unbedingt, dass man zum Beispiel, weiß nicht, Physik und Kunstwissenschaft studiert, aber Domains sind genauso wie Marketing und Buchhaltung. Es sind unterschiedliche Domains, ne? Auch im Betrieb sind das mehrere Domains vorhanden, auch wenn man so haargenau nimmt, sind sogar Poesie und Prose sind auch unterschiedliche Domains. Also die Menschen, die Dichter sind, sind nicht unbedingt gute Schriftsteller und umgekehrt. Ja, warum? Weil dieses Domain-Kompetenz ist hier führend und wichtig. Und wenn wir so genau anschauen, viele Menschen haben mehrere Domains. Die wissen es noch nicht. Und als Polymat ist der Unterschied zum Generalisten, dann kann ich das kurz erwähnen und wir können dann später es länger ausführen, ist jemand, der wirklich mehrere Jahre Erfahrung und ziemlich tiefes Wissen in dieser Domain hat. Ja, es ist nicht so oberflächlich herumspringen, sondern wirklich, dass man sich damit tief beschäftigt.
Genau, ich glaube, der Begriff des Generalist ist bekannt. Wir hören es auch immer wieder von Kandidaten, die dann sagen so, ja, ich bin ein Marketing-Generalist, ich kenne mich jetzt nicht in einer bestimmten Region gut aus. Na, aber der Polymath ist ja dann doch recht unbekannt noch in der, zumindest in der deutschen Kultur. Vielleicht kannst du uns mal Beispiele für Personen aus der Geschichte und aus der Gegenwart gerne natürlich auch in so einem Unternehmenskontext geben, die du jetzt als Polymathen sehen würdest.
Ja, ich meine, die deutsche Geschichte kennt natürlich sehr große, sehr bedeutende Polymathen, die für die Weltgeschichte auch vieles getan haben. Ich meine, wir wissen alle von Johann von Goethe, dann die Gebrüder Humboldt. Ich möchte da ein bisschen kurz länger bleiben, damit man es an so einem schönen Beispiel wie Goethe klar macht, was das ist. Wir kennen den Goethe meistens von seinen Literaturwerken, aber er hat mehrere Bereiche abgedeckt. Zum Beispiel, also abgesehen davon, dass er Dichter, Romanautor und Dramatiker war, er hat in der Botanik etwas beigetragen, war der Verfasser der Metamorphose der Pflanzen, die das evolutionäre Denken und von Charles Darwin eigentlich beeinflusste. Anatomie entdeckte den menschlichen zwischen Kieferknochen und stellte damit die bisherige Sonderstellung des Menschen in Frage. Optik entwickelte eine Farbenlehre, das ist meistens bekannt, die sich auf die menschliche Wahrnehmung konzentriert, statt nur auf das physikalische Erklärung. In der Mineralogie sammelte er Tausende von Mineralien. Seine Mineraliensammlung ist sehr berühmt. Meteorologie führte Studien zu Luftdruck und Wind durch und leistete damit einen Beitrag zur frühen Wetterkunde. Architektur verfasste von Deutsche Baukunst ein Werk und setzte sich für einen nationalen Architekturstil ein. Philosophie, Auseinandersetzung mit Themen der Aufklärung und Romantik, prägte das europäische Geistesleben. Er hat auch etwas sehr Interessantes in der Islamforschung beigetragen, studierte den Koran und die islamische Kultur und schuf den westöstlichen Divan, eine inspirierende poetische Dichtung. Und natürlich Politik und Verwaltung. Er war eigentlich hauptberuflich Staatsbeamter in Weimar, zuständig für Finanzen und militärische Angelegenheiten. Also der Mensch hat wirklich alles Mögliche abgedeckt, was man sich nur vorstellen könnte. Und das ist, was letztendlich einen Polymathen im Idealfall ausmacht, dass man nicht nur die Breite durch diverse Domains hat, sondern auch, dass diese Domains tatsächlich im Idealfall sehr weitliegende Bereiche wie Wissenschaft und Kunst abdecken, dass man wirklich diese Breite über das Mögliche hat. Es gibt Polymathen, die zum Beispiel in mehreren technischen Bereichen verschiedene Domains abdecken. Ist auch super. Aber wenn dazu etwas Künstlerisches kommt, dann ist das eine ganz neue Dimension. Okay. Und das ist, was eigentlich diese Schöne, das Schönheit der Polymathie ausmacht, dass man die Vielfalt, man kann sich einen Polymathen vorstellen wie eine Renaissancezeit Florenz in einer Person. So etwas ungefähr. Ja, und die Frage war, Entschuldigung, die Frage war über die Deutschen. Da kann ich natürlich die Gebrüder von Humboldt erwähnen, aber da, die verdienen eine eigene Sendung, wirklich.
Okay. Aber das sind jetzt Menschen aus der Geschichte,
die aus natürlich. Aus der Geschichte, genau.
Ja, wo man jetzt auch vielleicht sagen würde, ich bin jetzt mal ganz ketzerisch, weil mich beeindruckt immer wieder diese Aussage, dass es zur Zeit von Shakespeare so viele Wörter im Englischen gab, wie heute jedes Jahr neu dazukommen bei der Sprache. Das heißt, allein da schon sieht man, dass die Welt ja immer komplexer wird. Sind Polymathen auch heute so vielfältig wie die beiden Beispiele, die du gerade gebracht hast?
So vielfältig kann man nicht mehr so einfach sein. Ja, normalerweise meine Forschung ergibt, dass es heute meistens von 3 bis 5 Domänen machbar sind.
Okay.
Früher waren es mehrere, weil es einfach das Wissen, es gab einfach weniger Wissen. Das ist das, ja. Heute ist es nicht mehr so einfach, aber absolut einfach. Zum Beispiel, ich kann jetzt einen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist ein unglaublicher Denker unserer Zeit, ein berühmter Professor Ian McGilchrist. Ich weiß nicht, kennt jemand den? Nee. Das ist so ein großer Denker. Der hat in der Literatur, sein erster Studium war Literatur, dann hat er Medizin studiert, dann Neurowissenschaft und Psychiatrie ist sein Fachgebiet und Philosophie. Also wenn man ihn jetzt hört, also welche Vorträge und Bücher er liefert, das ist unglaublich, unvorstellbar, welche Tiefe und Schönheit, weil seine wissenschaftliche Arbeit ist auch sehr schön von der Kunst und Literatur beleuchtet ist. Und so zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel von einem Polymaten, aber ich weiß, unsere Frage geht um die Wirtschaft, oder?
Nee, unter anderem, weil wir wollen ja gucken, welche Persönlichkeiten oder wie kriegen wir heute Polymaten definiert, ja, identifiziert. Und noch als Anmerkung zu Goethe, der hat ja fast 6 Sprachen gesprochen, neben Latein, Griechisch, ja, Hebräisch, noch fließend wohl Französisch, Italienisch. Kam aus einem privilegierten Haushalt.
Ja.
Damals war das möglich, der Zugang zu Wissen war da. Heute ist der Zugang zum Wissen ja, liegt ja mehr oder weniger in der Hand mit dem Handy und zugänglich und auch in dem Bildungssystem von uns. Da hat jeder die Chance. So, meine Frage, müsste es nicht heute noch mehr Polymaten geben? Ich habe natürlich, googelt man, wenn man so ein Wort hört, und da kam das Wort Universalgelehrte. Ja, und dann fällt natürlich einem Leonardo da Vinci ein und dann, ja, hört es schon auf und dann fängt man mit Goethe an, das ist richtig. Aber für unsere und im Kontext zu unserer Sendung hier, wo finden wir denn tolle Polymaten, die unsere Unternehmenswelt mit beeinflussen sollen? Ist das denn gefragt? Ist das wichtig? Welche Vorteile bringen die mit sich? Hast du dich damit beschäftigt?
Absolut. Ja, erstens, die gibt's wie Sand am Meer. Ja, die Sache ist, die werden als solche nicht dargestellt. Wenn wir die berühmtesten unserer Business Leader nehmen, wie Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, Jeff Bezos, Larry Page und Sergey Brin, Elon Musk, alle diese sogenannte Helden der Businesswelt, die Gründer der größten Unternehmen, die uns eigentlich regieren, wenn man so genau schaut, ja, die sind alle Polymaten. Ich meine, du kannst das nicht sein, wenn du solche Sachen machst. Das ist einfach unmöglich. Das heißt, und davon wird aber niemals gesprochen. Wovon gesprochen wird, dass dieser und der andere, Steve Jobs und wer war da noch, glaube ich, sein Studium, eben Bill Gates, sein Studium abgebrochen, nicht fertig studiert, das war eigentlich Studiumabgänge und so weiter. Davon wird gerne gesprochen, dass diese Menschen alle wahnsinnig viel lesen, wahnsinnig viel lernen, die ganze Zeit nur am Lernen sind. Ich meine, wir wissen ja, was Google ist, ja. Und beide Google-Gründer, übrigens Montessori-Schüler, sie haben sich auch deswegen kennengelernt, Larry Page und Sergey Brin. Ich meine, bei Ihnen, bei Google ist ja bekannt, dass man beim Vorstellungsgespräch, man musste dem Sergey Brin erzählen, etwas, was er nicht weiß. Das war seine Krönenfrage. Erzähl mir etwas, was ich nicht weiß. Und kurz und bündig, ja. Das heißt, diese Menschen sind alle wahnsinnig neugierig. Das, was an den Polymaten ausmacht, dann überdurchschnittlich neugierig und stets am Lernen. Ja, und diese Menschen, sie sind über, du kannst sie wirklich, wenn man genau hinschaut, man findet sie überall, nur es wird nicht darüber gesprochen, weil das gewissermaßen aus meiner Perspektive ein Tabuthema ist. Weil wir in der Gesellschaft keinen sozialen Konstrukt dafür haben. Wenn man zum Beispiel, ein normaler Polymath tut sich wahnsinnig schwer, sich vorzustellen. Ich meine, wenn man mich fragt, wer bist du? Und dann ich selbst als Polymaten vorstellen, ich bin total verloren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wer bin ich? Was mache ich alles? Eine ganze Reihe an Dingen. Ne? Aber ich glaube, da können wir sehr gut denn eigentlich unseren lieben Harald fragen, weil er hat sich ja als Polymath identifiziert. Er kann uns gerne erzählen, was eigentlich seine polymathischen Stärken sind.
Ja, also genau, also als wir uns kennengelernt haben, war das ja dann so ein Aha-Effekt, weil das so erzählt ist, was ist eigentlich ein Polymath? Dachte ich so, beschreibt sie mich gerade irgendwie? Weil ich kann mich noch an sehr gut daran erinnern, wie ich mal so eine Presseanfrage hatte und die auch fragen, haben Sie mal eine Kurzvita? Und dann habe ich gesagt, die habe ich doch geschickt. Und dann sagten die, das ist doch über eine Seite lang. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist halt das, was ich mache und was ich kann und was ich gemacht habe. Und das ist eben genau das, was mich auch immer treibt. Und ich kenne da ganz viel und Joy ist genauso ein Charakter. Wir sind unglaublich neugierig, ja, und wollen immer was wissen und wollen wissen, was steckt eigentlich dahinter und nimmt es eben nicht für gegeben. Ich glaube, ich würde sogar fast so weit gehen, dass eine gewisse Polymathie auch in der DNA eines Personalberaters, also zumindest eines exzellenten Personalberaters sein sollte, weil wenn er sich nicht für den anderen, für sein Gegenüber interessiert und neugierig ist und daraus ja auch wieder lernen möchte, ich glaube, dann wird er auch nicht ein guter, ja, Menschenversteher sein oder ein Mensch, der oder ein Berater, der gut auch Kandidaten, Führungskräfte in andere Unternehmen auch platzieren kann, weil dieses Gefühl muss man, glaube ich, haben.
Dann hätte ich noch eine Frage, weil Axinia hat ja Gründer genannt,
ja,
die etwas von null aufgebaut haben. Mhm.
Ja.
Das heißt, die haben ihre eigene Welt aufgebaut. Und wenn wir über Führungskräfte sprechen, die kommen ja in ein System rein und sollen etwas managen. Und da ist die Frage, Axinia, glaubst du, ein guter Polymath hätte die Möglichkeit, in einem normalen Mittelstand etwas zu bewegen? Und wir kriegen es ja immer mit, wir kriegen ja gute Führungskräfte geplaced, Ab und zu kommen sie an ihre Grenzen, weil der Gründer, der Inhaber, die Inhaberin, die Familie nicht machen wollen. Das ist, hat was mit Veränderungsprozessen zu tun. Das ist eine. Aber gibt es eine Geschichte zufälligerweise, wo du sagst, das war ein Unternehmen und da kam ein Typ Polymat und hat das Unternehmen heute komplett auf links gedreht und es ist noch erfolgreicher?
Also genau so in dieser Konstellation kenne ich es nicht, weil ich das noch nicht genau wir sind gerade am Anfang. Es kommen Studien, es kommt viel Forschung dazu. Es wird ein großes Thema in den nächsten Jahren und wir werden alle diese Beispiele sehen. Aber ich habe ein gutes deutsches Beispiel. Und zwar die Simone Menne ist die ehemalige CFO von Lufthansa und Boehringer Ingelheim. Sie hat sich nur im Finanzwesen einen Namen gemacht, sondern auch in der Kunstwelt. Sie ist Kunstsammlerin, Galeriebesitzerin und leidenschaftliche Fotografin. Ihre Vielseitigkeit und ihr Interesse an Kunst und Kultur haben ihre Perspektive als Führungskraft geprägt und den Weg für ihren Erfolg als Managerin und Kulturförderin gelegt. Das heißt, sie ist bekannt eben und sie ist beides. Sie ist eine angestellte Führungskraft und hat es trotzdem geschafft, viel zu bewirken und durch ihre polymathische Fähigkeit wahrscheinlich Prozesse anders, also geleitet. Es ist nur ein Beispiel, das ich so gefunden habe.
Kann man also Polymat werden, wenn man will?
Nein, es ist eine falsche Frage. Man wird ein Polymat, unabhängig davon, ob man es weiß, ob man es will oder nicht.
Es geht nicht vorgegeben, oder?
Nein, es ist so. Es ist einfach diese Neugierde, ja, die entweder, wenn man sie hat, dann lernt man ununterbrochen. Das ist einfach. Es ist einfach so, ja. Die Frage ist, wenn man sagt, okay, ich will ein Polymath lernen, es gibt unzählige Artikel dazu. Ich finde es ehrlich gesagt lächerlich, wenn man sagt, ja, mach dies und das und dann wirst du ein Polymath.
Weil du eben Larry Page erwähnt hast, sie waren beide Montessori.
Ja.
Prägt sowas, also das Bildungssystem?
Die Bildung prägt, aber die Bildung tötet noch mehr. Also das ist übrigens ein Thema, da empfehle ich wirklich, einen Podcast dazu extra zu machen zum Thema Neugierde im Unternehmen, weil es konsequent regulär getötet wird, genauso wie in der Schule. Ja. Und der Harald hat das genau gut erwähnt, dass speziell im Personalwesen, man darf neugierig sein und eigentlich ein exzellenter Personal ist neugierig und das ist akzeptiert, gesellschaftlich akzeptiert. Man versteht, okay, du darfst fragen, weil du eben in so einem Beruf bist. Allerdings, es gibt große Studien sogar von Mercer und mehrere Studien, ich habe auch es in meinem Buch, dass im Unternehmen Neugierde ist grundsätzlich verboten. Es ist ein Tabuthema. Es wird nicht gern gesehen, dass man neugierig ist. Grundsätzlich. Neugierde ist überhaupt in unserem Kulturkreis ist eigentlich ein ambivalentes Thema. Es ist überhaupt nicht klar, dass es positiv ist, dass man neugierig ist. Ja, es ist Curiosity killed the cat. Ne? So, warum kommt das? Woher kommt das? Dann gibt es diese Pandora-Box-Mythos, ne? Und das Ganze. Also es gibt sehr viele kulturelle Botschaften, die uns zeigen, nein, du darfst nicht. Geh eh nicht hin. Mach das nicht. Ja, was natürlich auch gute Gründe hat, es ist ja Risiko. Aber der Punkt ist, es wird generell gesellschaftlich nicht gerne akzeptiert, dass man neugierig ist. Und dann darüber hinaus, jeder, der sich polymathisch entwickelt, kann auch ambivalent gesehen werden. Allerdings, wenn er schon wirklich zu einem sehr interessanten Menschen wird. Also ich wette darauf, wenn Sie in einem Partyraum sind und mit Gästen sprechen. Die interessanteste Person in dieser Gesellschaft, das ist ein Polymath. Hundertprozentig. Sie können sicher sein, sie treffen oder jemand, über wem alle sprechen. Weil das macht es aus. Und zurück kurz zum Thema, ob man es werden kann. Wie gesagt, man wird automatisch, weil es quasi die Natur ist. Man kann vielleicht einfach, man folgt diesen Interessen. Man folgt sie und dann entwickelt sie. Aber ich bin nicht ein Freund davon, dass man das auf einen künstlichen Weg entwickelt. Es soll natürlich passieren und es passiert auch so. Zu den Kindern ganz kurz noch. In der Schule, 45 Minuten ist ein Unterricht, 25 Kinder sind in der Klasse. Wenn jedes Kind eine Frage stellt und die Lehrkraft beantwortet sie eine Minute circa zum Beispiel, dann ist der Unterricht weg. Es gibt keine Zeit, um das neue Thema reinzubringen und das alte zu prüfen und so weiter. Das heißt, die Lehrer verzichten bewusst schon in den ersten zwei Klassen, lernen Kinder ab, dass man fragen darf. Die fragen nicht mehr. In der dritten Klasse spätestens werden keine Fragen gestellt, weil sie wissen, es gibt keine Zeit. Man kann es nicht. Und so, somit ist die Neugierde weg.
Übrigens ein Thema, was China sehr stark umgesetzt hat. Da kam ja aus der Partei diese Ansage, bis 2025, glaube ich, war es, wollen wir 25 Steve Jobs in China haben. Und dann hat der Bildungsminister auch gesagt, das können wir gar nicht leisten, weil unsere Bildungssysteme so ausgerichtet sind, dass ja nur nachgemacht wird und gar nicht frei gedacht wird. Und daraufhin haben die innerhalb von 6 Monaten ein neues Bildungssystem und eine neue Art der Bildung quasi ins Leben gerufen, um genau eben auf diese neue Herausforderung einzugehen. Das fand ich sehr beeindruckend, weil wir in Deutschland ja schon lange über eine Veränderung der Bildung sprechen, aber irgendwie nicht vorankommen, was leider sehr schade ist. Aber um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, das ist ja, also ein Polymath ist ja auch so ein gewisser Nerd, glaube ich, oder so ein Sozialnerd ein bisschen, weil, also ich habe nämlich zum Beispiel genau, was du das gesagt hast mit der Party, genau diese Herausforderung, dass wenn ich mit meiner Frau irgendwie hingehe und die nachher sagt, das war doch richtig nett heute Abend, und dann sage ich so, ja, geht so, weil ich kein einziges Gespräch gefunden habe, wo es mal in die Tiefe ging, wo mal was Neues war, ja, wo ich sage, oh, das ist total, ja, cool, das habe ich neu gelernt, und es ist nur, ja, Smalltalk, und dann gehen wir nach Hause und sie sagt, das war noch nett, und ich sage so, ja, pff, nett ist aber, ne, die kleine Schwester von was anderem, und da hat man überhaupt gar keine Lust drauf, und es fällt mir wirklich auch schwer, dann an solchen Abenden irgendwie auch eine gute Laune zu behalten, und das ist echt ein Fluch.
Na dann, es gibt Auswege. Erstens, gestalte deine eigene Partys, lade Polymathen ein. Also für mich war die Antwort, als ich zu diese Polymathen-Community endlich gefunden habe, beziehungsweise ich habe sie auch teilweise aufgebaut. Ich habe dann gedacht, hey, das sind meine Menschen, da fühle ich mich zu Hause. Und ich habe für mich einfach diese Gesellschaft selber gestaltet. Ja, also ich organisiere selber diese Polymathen-Salons oder was auch immer, wo wir einfach uns austauschen und genießen. Was aber anderes möglich ist, wenn du solche Leute nicht bei der Party hast, dann tu Folgendes. Also ich nehme an, du hast sicher psychologische gute Züge, ne, ja, zur Psychologie. Dann einfach nimm dir jeden Menschen und geh tief in sein Thema, in sein Wesen, wer er ist oder sie, was ist das für ein Mensch. Und jeder freut sich nur, wenn man sich über ihn unterhaltet. Ja. Und dann erfährt man sehr Punkt, auch schöne Sachen. Also dann nimm einen Menschen einfach als Forschungsobjekt, ja, und dann hast du auch deine Freude an der Forschung als Polymath. Also für mich ist es normalerweise nie ein Thema, dass ich liebe Menschen und ich kann wirklich mit jedem reden über etwas, was ich in ihm interessant finde. Aber natürlich, mit Polymathen ist es super spannend, ja.
Da kommt wahrscheinlich dann danach dann der Kommentar meiner Frau, warum hast du dich eigentlich so lange mit der Blonden da unterhalten? Aber okay, ich probiere das mal und werde das mal umsetzen entsprechend.
Ja, vielleicht ist es nicht die Blonde, vielleicht ist es jemand anderes.
Ja, wer weiß. Ne? Aber ja, man kann es dir nie recht machen, das ist ja immer so. Ja. Aber mal zurückzukommen um das ganze Thema. In den Vorgesprächen hast du ja auch gesagt, dass Polymathen sich oft verstecken. Ja, sie erfahren Neid, sie erfahren Missgunst in Unternehmen. Also du sagst ja, die Polymathen sind wichtig für Unternehmen. Aber wie können denn Unternehmen überhaupt feststellen, dass sie Polymathen in ihren Führungskreisen haben? Und wie können sie diese fördern?
Na, erstens, es ist nur, wenn wir mit diesem Thema zu Unternehmen kommen, dann werden sie es eher selber automatisch feststellen, wenn sie sagen, ah ja, der Typ, der macht eher doch noch dies und das, wenn es bekannt ist, ja. Manche verstecken es tatsächlich, ihre alle Interessen, Hobbys und alles Mögliche. Das ist dann, ja, man kann dann verschiedene Methodiken anwenden und das rausfinden oder sie um ein Coming-out fragen. Zum Beispiel, ja, warum nicht? Bist du einer oder nicht? Ich nehme an, sobald wir das Thema publik haben, ja, sobald es wirklich in die Gänge kommt, dann werden viele sich als solche so selbst erkennen und dann werden die Unternehmen einfach genau hinschauen, weil normalerweise ist es okay. Es ist ein bisschen eine Zwickmühle, denn es gibt tatsächlich, wenn man sich als solche klar gibt im Unternehmen, man kann auch Ärger vom Chef bekommen, der fragt dann, okay, was machst du nebenbei? Ja, auf welche Hochzeiten tanzt du noch? Ja, und es ist ja so, dass ein Polymath ist ein Powerhouse, der hat irrsinnige Kräfte, auch energiemäßig, ja. Die Polymathen sind normalerweise so voller Kraft, die machen vieles. Die sind Macher normalerweise, ja. Und die können nicht nur in einem Job befriedigt sein. Ne? Das ist zu wenig. Dann machen sie nebenbei noch Sachen und das kann auch jemanden stören. Ich habe selbst, ehrlich gesagt, von meiner Chef ziemlich lange verschwiegen, dass ich eigentlich schon längst in Alternativpädagogik sehr aktiv tätig war, mit dieser Schulgründung und mit diesen ganzen Netzwerken und Forschungen und so weiter. Und das lief alles nebenbei, weil als Polymath, was habe ich da? Man hat einfach mehr auch geistige Kapazitäten. Dadurch, dass die Verbindungen im Gehirn viel schneller sich wahrscheinlich entwickeln. Ja, das heißt, man lernt schnell und man lernt das Neue schnell dazu. Und man agiert auch im eigenen Fachbereich sehr schnell. Ich war zum Beispiel extrem schnell in Personalsuche. Ich konnte sehr locker, auch durch meine Netzwerke, durch viele Tipps und Tricks, die ich nur entwickelt habe, ich konnte jemanden finden doppelt so schnell wie ein Konkurrenzanbieter, ja, also Personalsuchanbieter. Das heißt, ich habe die Zeit gespart. Und diese Zeit, während meine Konkurrenz etwas gesucht hat, da hatte ich schon 3 beste Kandidaten und die dann eher sowieso als beste genommen wurden. Und da habe ich die Zeit verwendet für meine andere Interessen, ja, in meine Arbeitszeit, ja, gebe ich zu, weil ich einfach es erledigt gehabt habe. Was denn sonst? Das heißt, ja, das versteckt man normalerweise vom Chef, weil man glaubt, er wird das nicht gerne sehen. Aber die Unternehmen müssen ehrlich gehen, wenn wir solche Mitarbeiter haben, man muss ihnen etwas mehr Freiheit geben und etwas mehr Raum geben, dass sie etwas im Unternehmen tun. Und dafür übrigens schon wieder Google. Ja, wir wissen ja, es ist ja allgemein bekannt, bei Google gibt es diese 20% Regelung. Ne? Ihr wisst das, oder?
Ja.
Googles berühmte 20% Zeitregelung, bei der Mitarbeitende 20% ihrer Arbeitszeit zu Projekten aufwenden können, die sie außerhalb ihrer primären Aufgaben befinden. Das ist ja das. Sagen, okay, bist ein Polymath, gut, was möchtest du beibringen, dazu entwickeln? Tu das. Ja, einfach mehr erlauben, mehr Freiraum erlauben, mehr Kreativität erlauben, dann wird das ein Wahnsinnsbooster sein für ein Unternehmen.
Axenia, wer beschäftigt sich wissenschaftlich oder welches Institut mit diesem Thema und seit wann? Wo kann man solche Studien lesen, wenn man da interessiert ist?
Studien gibt es noch sehr wenig. Ja, es gab ein paar Forschungsarbeiten an der University of Louisiana. Jetzt haben wir einen unserer Hauptpolymathenforscher ist in Sydney, in Australien an der Uni. Und es gibt 2-3 Forschungsarbeiten, die weltweit in verschiedenen Stellen geschrieben wurden. Es steckt jetzt alles in den Kinderschuhen. Es gibt natürlich viel relevante Forschung, zum Beispiel Innovationsforschung und Kreativitätsforschung. Da gibt es sehr viele Schnittstellen mit Polymathen. Und ein berühmter auch Innovationsforscher, Ruth Bernstein, also es ist eigentlich ein Ehepaar, Ruth Bernstein, die beide geforscht haben zu diesem Thema. Er hat eine berühmte Studie geschrieben, wo er analysiert Nobelpreisträger und kam darauf, dass 75% aller Nobelpreisträger eigentlich Polymathen sind, in dem Sinne, dass sie jenseits von ihrem Forschungsgebiet, wofür sie den Nobelpreis erhalten haben, dass sie vieles anderes noch betreiben und oft als Gegenpol zur Wissenschaft, eben Kunst. Ja? Und das ist ein sehr schöne Studie, dann kann man leicht finden, Ruth Bernstein, Polymathen, Nobelpreisträger und dann findet man das. Grundsätzlich, es steckt noch alles in den Kinderschuhen. Wir beginnen jetzt an der Epsley Business School mit einem MBA für Polymathie and in Transdisciplinary Innovation. Also es ist alles noch sehr offen. Wer sich dafür berufen fühlt, kann uns gerne sozusagen unterstützen und mitarbeiten und Neues entwickeln. Es ist ein super Thema und darüber ist eben mein zweites Buch, dass es die Zukunft. Mein Buch heißt From Industrial to Polymath Mindset. Wir müssen dieses industrielle Fabrikdenken für Fabrikproduktion denken, umschalten auf das Neue. Und das ist die Zukunft. Ohne dem wird, glaube ich, werden wir es nicht schaffen, auch mit KI.
Das ist ja sehr zeitgemäß, nicht? Und das passt ja, oder wir brauchen es dringender denn je, diese Polymathen. Du hast gesagt, man kann es nicht erlernen. Es gibt ein Studium. Wie soll ich das verstehen? Was ist das Ziel dieses Studiums?
Nein, also das Studium ist ein MBA zu dem, dass man die Grundlagen versteht. Also man kann nicht sagen, ich lerne, wie ein Polymath werden. Nein, du lernst, wie ein Polymath denkt. Du lernst die Tools, die ein Polymath verwendet. Du kannst das Ganze natürlich erlernen. Und darüber hinaus glaube ich stark, dass man diese Sachen sehr wohl im Training und Führungskräftetraining und Mitarbeitertraining so Führungskräfte speziell ja einsetzen kann und soll unbedingt, aber nur man soll das nicht nennen nach dem Training bist du ein Polymath, das ist, das geht gar nicht, weil um ein Polymath zu werden, musst du jahrelang ein Thema bearbeitet haben, ja, und dann jahrelang ein anderes Thema oder oft passiert das natürlich im Parallelen, ne? Aber das nicht, aber die Ansätze und dieses Denken, die Denkweise und wie man agiert, wie man macht, also was ist der Unterschied? Ja, Neugierde. Kann man Neugierde lernen? Man kann, indem dass man sich grundsätzlich ein bisschen öffnet. Ja, man sagt, okay, ich schaue es mir jedes Thema, egal mit welchem Thema ich arbeite, ich muss beibringen, wie ich dieses Thema aus mehreren Blickwinkeln anschaue. Aus der wirtschaftlichen, aus der politischen, aus der Klima, Gesellschaft, Kunst, Kultur, Religion, was auch immer. Jedes Thema. Nimm diese Filter, das kann dir auch ChatGPT helfen. Ja? Egal, was du studierst, frag immer nach, wie dieses Thema von anderen Seiten beleuchtet sein könnte. Ja? Und dann forsche es, wenn du Interesse hast.
Derzeit wird ja die Automobilindustrie insbesondere runtergelobt. Ne? Wenn man sich die Artikel der letzten Tage anschaut, verliert man nichts Positives. Aufgefallen ist mir vom Pressesprecher von Leica ein Beitrag. Und Leica immer noch eins der Top-Unternehmen Made in Germany. Der aber schrieb, 25% der Menschen weltweit sehen Made in Germany immer noch als Prädikat. Auf der anderen Seite sind wir in einem Land, wo immer noch das Was hast du bisher gemacht, als höchstes Gut gilt? Ja, das heißt, wie müssen sich eigentlich Personalabteilungen verändern, um überhaupt Raum und Platz für Polymathen zu schaffen, um dann wieder diese Innovationskraft auch ins Unternehmen reinzubekommen?
Ja, wie gesagt, man muss zuerst doch in der Schule anfangen. Das ist ja der Punkt. Also ohne Schule geht's nicht. Gleichzeitig gibt es doch etwas, eine Rückkopplung, dass wenn die Wirtschaft einen Auftrag an die Bildung gibt und sagt, wir brauchen solche Kinder, ja, wir brauchen solche zukünftige Mitarbeiter und nicht die wir bisher hatten. Das heißt, man kann es zumindest verlangen von der Bildung, dass es sich was ändert. Ja, die Unternehmen können sehr wohl was tun. Erstens, sie können in ihrem Employer Branding, ja, die können mal das deponieren, dass sie Polymathen suchen, dass sie vielseitige Talente mit mehreren Kompetenzen in verschiedenen Bereichen aktiv suchen. Ja, das wird schon mal, wenn ein Polymath so eine Anzeige sieht, ja, mein Gott, der wird sich riesig freuen.
Aber da muss ich dir direkt widersprechen, weil genau diese Diskussion hatte ich mal mit der Personalvertreterin eines großen deutschen Autoherstellers, die genau das auch proklamiert und sagt, wir brauchen diese bunten Lebensläufe, wir brauchen Menschen, die Innovationen in unser Unternehmen reinbringen. Und ich hatte mich kurz vor dieser Veranstaltung mit deren Bewerbungssysteme beschäftigt und deren ATS, also Applicant Tracking System, diese Bewerbersysteme, war so programmiert, dass ein Polymath mit seinem Lebenslauf in wahrscheinlich 90%+ der Fälle gar nicht erst durchkommt, weil er gar nicht die ganzen Anforderungen hat, die dort drinstehen. Und wenn du reinschreibst, ja, wir wollen Polymathen, wie willst du das definieren? Also ist dann vielleicht auch die Digitalisierung und jetzt noch eine Stufe höher das Thema KI in diesem Bewerbungssystem ein Fluch?
Ja, also ich bin grundsätzlich extrem gegen KI beim Personalauswahl, weil ich weiß, dass wenn du mit einem Menschen sprichst, du kannst solche unglaublichen Schätze entdecken, die niemals und niemals nirgendwo in einem Lebenslauf und selbst im besten Lebenslauf vorkommen. Ja, das heißt, nein, KI mit Menschen ist nicht vereinbar, wenn man um wirklich tiefe Sachen geht. Ein weiteres Thema bei KI, wo ich mich sehr stark dafür einsetze, ist, dass wir dürfen KI generell nicht humanisieren. Also alles in dieser Richtung ist absolut ein No-Go. Es ist ein Weg ins Nirgendwo hin. Okay, wir können KI verwenden bei technischen Sachen, aber wo die Menschen sind, weg davon. Es hilft nicht. Das filtert nur genau Menschen aus nach sehr engen Kriterien, die wir eigentlich eher nicht brauchen dann am Ende des Tages. Okay, man kann sagen, okay, vielleicht reprogrammieren, ja, ATS-Systeme oder am besten anders angehen.
Also glaubst du, dass ein digitaler Zwilling, also wenn ich jetzt eingeben würde, ich suche jemanden, der wie Elon Musk oder Steve Jobs ist, dass dann die KI es nicht schaffen würde, jetzt in der Auswahl von einer Million Lebensläufe dann ein Parallel zu finden?
Das Problem mit Lebensläufen, dass sie so gestaltet sind, dass sie oft ihre polymathischen Züge wegradieren. Man radiert es aus. Es ist nicht drinnen. Wie wird dann KI das finden? Es ist nicht dabei. deswegen sage ich erst mit Employer Branding anfangen. Ich sage, okay, wir stellen Polymaten ein. Es gibt solche Unternehmen und da möchte ich kurz noch zitieren. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Wir kennen alle natürlich, wir sind da vielleicht nicht alle so wissend in der Fashion-Industrie, aber Vogue ist ein Name. Ja, Vogue, Vanity Fair, New Yorker, ja. Und wer steckt dahinter? Dahinter ist ein Medienriese, der heißt Condé Nast, das amerikanische, ja. Und die Kreativdirektorin von Condé Nast und die Redakteurin von Vogue eigentlich seit 1988, so jahrzehntelang, Anna Wintour, sie hat in einer Rede in Oxford ganz was Tolles gesagt. Sie hat gesagt, es ist entscheidend, viele Interessen und Fähigkeiten zu haben, verschiedene Dinge ausprobiert und möglicherweise auch gescheitert zu sein. Die jungen Menschen, die wir heute bei Condé Nast einstellen, sind furchtlose Polymaten, fleißig und leidenschaftlich, kreativ und neugierig. Also diese Brand stellt Polymaten ein, gezielt, und sie sind super erfolgreich.
Dann lass mich das mal zusammenfassen. Das heißt, für die Kreativbranche brauchen wir genau Polymaten. Würde auch für mich Sinn machen, wenn man sich die Gründer, die du am Eingangs genannt hast, schaut. Die haben ja viele Sachen ausprobiert. Die haben viele Sachen geschaffen. Das sind ja Erschaffer. Ja. So, und die hatten keine Systeme, Restriktionen, Vorgesetzte. Die haben es gemacht. Und wenn man sich die Biografie von Elon Musk durchliest, weiß man, durch was für eine Etappe er gegangen ist, um da zu sein heute, wo er ist. Das führt mich aber auch zu der Frage, und das ist wichtig ja in der Führung, ich meine, wir haben ja viel mit Führungskräften zu tun, die gewisse Züge haben. Und ich formuliere das mal freundlich. Glaubst du, dass viele Polymaten auch eine gewisse Empathiefähigkeit mitbringen, eine emotionale Intelligenz mitbringen? Oder sagst du, nein, dafür sind die zu wild? Ich meine, wir reden hier von, du redest vielleicht wahrscheinlich mit zwei Polymaten. Zu meiner Person, ich hatte meine Schwierigkeiten mit dem Schulsystem. Ich wollte anders denken. Ich wollte nicht alles akzeptieren, was der Lehrer mir da vorwirft oder vorstellt. Ich wollte nicht die Interpretation schreiben in Deutsch von einem Gedicht, wie er sie hören wollte, sondern wie ich. Dafür habe ich dann meine 3 oder eine 4 bekommen. Und dann kommst du in einem System und willst dich nicht in diesem System anpassen, weil du einfach zu viel Energie hast, zu viele kreative Ideen und springst ja auch hin und her. Auch im Gespräch merke ich das ja auch. Das kriege ich vom Haus zugetragen, dass ich oft Sprünge mache, Gedankensprünge so. Das musst du ordnen. Das heißt, du fügst dich diesem System, du fügst dich dieser Struktur und das begrenzt mich natürlich. Jetzt würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich nicht der unempathischste Mensch bin. Aber was glaubst du, hängt das eine mit dem anderen zusammen? Gibt es dazu Studien, wo du sagen kannst, das kann man trennen oder hat damit nichts zu tun?
Ich möchte es ein bisschen anders beantworten. Zuerst zum Thema, was du kurz angekratzt hast, wegen welche Unternehmen würden Polymaten brauchen. Ja? Dafür habe ich eine Antwort. Und zwar alle Unternehmen in innovationsgetriebenen Branchen, ja, Technologie, Startups, kreativen Sektoren. Dann die Unternehmen in komplexen und dynamischen Umgebungen, wo es viel Veränderung gibt und Instabilität. Dann multinationale Unternehmen. Das ist auch ganz wichtig, dass man diese Breite hat und das Verständnis für die Breite. Dann bildungs- und wissensbasierte Organisationen und natürlich in Krisensituationen, in denen wir jetzt in der nächsten Zeit alle sein werden, in den nächsten Jahrzehnten zumindest, ja. Es wird wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich in permanenten Krisensituationen sein, ja. Speziell was Klima betrifft, wissen wir schon. Das heißt, in manchen Branchen wird es stabiler sein, in manchen turbulenter, aber grundsätzlich geht es turbulenter in die Richtung, ja. Das heißt, du brauchst trotzdem Polymaten, denn die können mit Turbulenz umgehen. Die andere nicht. Wegen Empathie. Also meine Erfahrung ist so, weil ich sehr viel mit Polymaten unterwegs bin, ich kann sagen, ich kenne persönlich, so richtig persönlich, keinen einzigen, der ein Psychopath wäre oder jemand, der nicht empathisch ist. Im Gegenteil. Also ich finde, dass Polymaten im Gegenteil viel empathischer als die meisten Menschen sind. Denn sie wissen, ihr Welt ist nicht begrenzt. Die Welt ist groß und dafür entwickeln sie mehr Empathie, finde ich zumindest, was ich beobachten kann. Also aus meiner Sicht ist es eher das Gegenteil von dem. Wenn ein Polymath ein Psychopath ist, dann ist es was anderes. Das hat mit dem dann nichts zu tun, weil diese Diagnose erstmal muss man überhaupt stellen können. Zweitens, das hat dann mit anderen Sachen zu tun. Aber ich sehe keine direkte Korrelation. Die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten oder wenn fast alle Polymaten diese berühmte ADHD haben, wissen wir, was das ist, ne? Hyperaktivität, das ist bei den meisten so.
Ach, okay. Das wäre so ein Indikator.
Ja, es ist ein Indikator. Wegen Autismus weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass manche sagen, die haben beides, was ich mir schwer vorstellen kann. Aber ich habe tatsächlich von ein paar Leuten gehört, die geben von sich aus, die sind Polymaten. Ich kenne sie nicht gut, kann nicht sagen, dass sie beides haben. Was für mich eher unwahrscheinlich ist, aber vielleicht. Aber ADHD ist ganz, ganz locker und ganz sicher. Die meisten hatten das. Ich sicherlich auch. Also ich nehme an, ihr auch.
Ja, ja. Bei manchen wächst das ja raus mit dem Alter, ja. Bei manchen nicht. Das ist ja immer unterschiedlich. Was hältst du von Narzissmus in Verbindung mit Polymat?
Der Punkt ist, die Polymaten streben nicht wirklich die Macht an. Das ist ja der Punkt. Die wollen die Welt verändern, absolut. Das ist ihr Ziel.
Okay. Ja, stimmt. Ja.
Aber nicht unbedingt durch die Machtübernahme. Ja, das ist ja der Punkt. Und wenn man solche Ziele hat, dann hat es mit Polymatie nichts zu tun. Wenn man diese Ambitionen hat, also aus meiner Sicht, nein, das ist das nicht. Und oft agieren Polymaten eher anders. Die agieren innerhalb vom System oder die brechen aus und sind da totale Outlier. Aber die machen etwas, um die Sachen zu bewegen, ja. Manche dafür, ich meine, die Macht ist so eine Frage. Wenn man sie bekommt, dann ist es, da muss man extrem stabil und weise sein, um das davon nicht einen miesen Gebrauch zu machen, ja. Deswegen, ich glaube, meine Beobachtung ist, dass es eher nicht Polymaten sind. Also das hat mit dem nichts zu tun, würde ich sagen.
Vielleicht nochmal auf der politischen Ebene das Bildungssystem betrachtend. Ich würde dem widersprechen, was der Harald vorhin zitiert hat. Von welchem Manager war das?
Das ist der Pressesprecher von Leica.
Er ist eine Studie, so 88 nach Deutschland gekommen und damals war Made in Germany noch was. Heute, wenn ich in Indonesien, in Indien oder sonst wo auch immer in Asien und dort war Made in Germany etwas, heute die Jugend frage, was ich getan habe, dann kriege ich nicht die Frage, wie toll ist Germany, dann kriege ich die Fragen, was ist da los? Was ist an politischen Themen los? Und hätten wir denn überhaupt eine Möglichkeit in Deutschland? Und wenn man dann schaut, wo wir herkommen nach dem Krieg, welche Zuwanderung wir gebraucht haben, um das Land aufzubauen, wo wir hinkamen, um das Made in Germany zu kreieren. Und wenn wir heute sehen, wie wir uns, ich provoziere mal, uns abschaffen, wo siehst du da noch die Zukunft im Bildungssystem, im Arbeitsmarkt, solche Menschen für uns, für unser Land, für den Wohlstand zu gewinnen?
Bürokratie abschaffen? Ich meine, es sind die Lösungen, ich weiß nicht, ob diese Lösungen direkt mit Polymaten zusammenhängen, aber dieses, was ich jetzt propagiere, ist diese Polymath-Mindset, ist genau das, dass man offen ist und dass man kreativ in den Lösungen ist und dass man auch interdisziplinär denkt. Ja? Und da beginnen wir womit? Also Deutschland, warum schreckt es Top-Arbeitskräfte weltweit ab? Es schreckt Menschen ab. Erstens, die Sprache natürlich ist nicht so einfach wie Englisch. Also eigentlich ist Englisch viel, viel komplexer, aber man weiß es nicht, wenn man es nicht studiert. Dann die Sprache und dann die unmögliche Anforderungen, ja, die bürokratische, also Hürden, man muss 8 Beamtenstellen durchgehen. Das ist eine Katastrophe für ein Arbeitsvisum. Ja. Niemand will das tun. Selbst die Top-Führungskräfte, ja, die brauchen so viel, dann sie sagen, nein, will ich nicht mehr, gehe ich nach Kanada. Allein die Basis fehlt. Man ist nicht willkommen grundsätzlich als Top-Arbeitskraft, ja, da muss man schon beginnen. Okay, was mache ich, um die Leute, wirklich interessante Leute, Top-Leute, Top-Kräfte einzuziehen? Da muss man es einfacher machen zuerst und von denen nicht zum Beispiel, naja, da kommen wir zum Thema, nicht Deutschkenntnisse fördern, also verlangen. Dann die meisten Deutschen können nicht Englisch auf dem Niveau, dass sie damit arbeiten können, oder? Dass sie in der Arbeit tatsächlich frei Englisch sprechen können. Das ist oft ein Problem. Ja, dann sucht man einen. Ich hatte gerade so einen Freund von mir, der wurde fast genommen, aber so, nein, das Team kann nicht mit, wenn er kein vernünftiges Deutsch spricht. Ja.
Wenn ich das richtig heute verstanden habe, habe ich eins gelernt. Also Polymaten sind Erschaffer, sind Gründer, sind wirklich tolle, tolle Persönlichkeiten, die mit viel Energie etwas bewegen können. Das heißt, ein Polymat wäre in unserer Politik heute nicht der Richtige, weil das System ihn ab sofort abwürgen würde. Oder er hat gar keine Chance.
Nein, er hat im Gegenteil, er muss durchkommen. Das ist ja der Punkt. Er muss.
Oder aber wird sie. Er ja nicht. Und er müsste durchkommen. Damit hätten wir eine Chance. Aber wird er ja nicht.
Nein, wieso? Erstmal, wir haben die Ursula, ja. Ursula von der Leyen ist eine sehr brillante Polymathin, die ist durchgekommen, ja.
Das stimmt.
Und sie macht jetzt eine Arbeit für Deutschland quasi, ja, auf der internationalen Ebene.
Aber erfolgreich wurde sie eigentlich erst richtig in Europa. Ja, und ich glaube, das ist genau wieder dieses Zeichen, dass eben Deutschland da nicht für bereit ist, Europa durch die anderen Kulturen, gerade auch Skandinavien, die Niederlande, Frankreich, einfach auch anders mit Polymathen umgehen. Ich glaube, dass da einfach die Chance für sie dann wirklich auf dieser europäischen Bühne erst war.
Ja, das ist richtig. Genau so.
Aber ich glaube auch, warum? Weil sie dort mehr geschätzt wird als in Deutschland. Das hattest du mal in unserer Vorgespräche, Axinia, gesagt, nicht?
Ja, genau. Man muss die Gesellschaft erziehen. Man muss das Thema hochbringen, auch zum Beispiel, wenn die Leute sich sehr gerne mit der deutschen Kultur identifizieren, bitte die deutsche Kultur, Schilling, Goethe, alle übrigens, Schilling, wisst ihr das, dass er eigentlich ein Mediziner war? Ist ausgebildeter Arzt gewesen. Und dann wissen wir, was da rauskam. Goethe, natürlich Humboldt-Brüder, unzählige Menschen im 19. Jahrhundert waren Polymathen, sowieso automatisch waren sie Polymathen, weil das war die Kultur, die Bildungskultur. So, ne? Das heißt, man kann auf diese Alte sozusagen, wenn man sich gerne mit Altertum identifiziert und sagt, ja, das große Deutschland, was auch immer, ja, da bitte. Worauf bestand das? Das bestand aus Polymathen. Dann hier damit. Und man kann das so über diese Schiene abspielen, glaube ich. Zum Beispiel mit den Menschen, die konservativ denken. Ja? Sagen, okay, wir hatten diese Tradition, das ist nichts Neues, absolut nichts Neues. Im Gegenteil, das ist etwas, was Bestand hat. Ja, über diese Schiene.
Das passt sehr schön zu dem, was Joy immer sagt. Wir sollten uns wieder auf die Werte, die Deutschland groß gemacht hat, zurückbesinnen und nicht alles aus Amerika annehmen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Axinia, für das spannende Gespräch über Polymathen und wie sie letztendlich die Zukunft der Arbeit besonders in den Führungspositionen verändern können.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf der Webseite von Deininger sowie auf Ihrer favorisierten Podcast-Plattform, unter anderem auf Apple Podcasts oder Spotify. Ich persönlich bevorzuge mal Spotify, Harald Apple. Die Links finden Sie in den Shownotes.
Wir danken Ihnen fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören. Dankeschön.
Danke vielmals. Tschüss.